Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir die ersten beiden Verse von Jesaja 60, die Verse 1 und 2. Jesaja 60, 1 und 2. Ein schönes, ermutigendes Wort, gerade auch in die Finsternis dieser Zeit hinein. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir das wissen dürfen, auch bei aller Finsternis dieser Tage, bei allem Toben des Bösen an so vielen Ecken und Enden, dass wir diese Zusage haben dürfen. Du hast sie einerseits damals ganz konkret deinem Volk Israel gegeben, dass es nach viel Finsternis, durch das es hindurch muss, weil es dich, deinen Sohn Jesus Christus, abgelehnt hat. Und ja, viel Finsternis steht diesem Volk auch noch bevor du sichtbar wiederkommst. Aber dann eben, wenn du wiederkommst, dann wird es auch über deinem auserwählten Volk Israel wirklich ganz hell werden. Und diese Verheißung gilt dann aber eben auch uns, deiner Gemeinde, die wir heute schon in deiner Kraft im Licht leben dürfen und selber auch durch dich Licht der Welt sein dürfen. Und von dieser Zuversicht, von dieser Freude, lass uns auch gestimmt sein, auch in diesem Gottesdienst, im Wissen, dass du mit deiner Kraft in unserer Schwachheit zur Vollendung kommst und durch uns wirkst, uns ein Zeugnis sein lässt, dass wir mutig, zuversichtlich, unverzagt auch durch diese Zeit gehen, dem Ziel entgegen, zu dem du uns berufen hast. Loben und preisen dich, dass du in unserer Mitte bist, dass du auch alle die stärkst, die aus der Ferne mit uns verbunden sind, die Einsamen, die Niedergeschlagenen wieder aufrichtest und ihnen Kraft und Freude schenkst. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext haben wir heute 2. Korinther 12. Die Verse 1 bis 10, 2. Korinther 12, 1 bis 10. Da schreibt der Apostel Paulus an diese Gemeinde, die ihm sehr viel Mühe und Not macht: Das Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, wegen meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen als nur meiner Schwachheiten. Und zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Also töricht im Sinne von unwahrhaftig in diesem Sinne, das ist ja dann das Gegenüber von Wahrheit. Ich enthalte mich aber dessen, dass niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. In Schwachheit vollendet. Schwachheit, liebe Geschwister, erleben wir in diesen Tagen wohl alle mehr oder weniger häufig. Das Böse hat sich auf unserer Erde ausgebreitet in einer Dimension, wie dies seit den Tagen Noahs wohl kaum mehr der Fall gewesen sein dürfte. Es wabert wie ein giftiges Gas über die ganze Erde. Es scheint durch alle Poren in unsere Gesellschaft, auch unser persönliches Leben, Ehen, Familien, Gemeinden einzudringen. Es hat eine in dieser Dimension wohl kaum jemals dagewesene Menschenverachtung hervorgerufen. Wir erleben, wie von Politik und Medien Hass und Hetze und damit eine immer tiefere Spaltung unserer Gesellschaft hervorgerufen wird. Ich habe es in meinen 65 Lebensjahren nicht gesehen, dass derart massiv und aggressiv Hass gegen Andersdenkende ganz gezielt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln geschürt wird. Wir erleben immer weniger sachlichen Austausch zu verschiedenen Themen, sei es Gender, Klimaerwärmung oder sonst irgendwas, sondern von bestimmter Seite eigentlich nur noch eine kaum zu ertragende Diffamierung Andersdenkender. Wer nicht gleich denkt, der wird verboten. Das ist die neue Definition von Meinungsfreiheit. Ergänzt wird das Ganze durch eine immer umfassendere Totalkontrolle, Entmündigung und Beraubung unserer Freiheiten. Der gläserne, total überwachte und bevormundete Mensch ist erkennbar das Ziel gewisser politischer Kreise, das derzeit versucht wird, mit brachialer Gewalt durchzusetzen. Und das alles greift in unsere Gemeinden, unsere Ehen und Familien, unser ganzes Leben immer tiefer hinein. Und wir stehen diesen Entwicklungen menschlich gesprochen mehr oder weniger hilflos gegenüber. Und so wird die Erfahrung von Schwachheit bis hin zum Gefühl von Ohnmacht Teil unserer täglichen Lebenswirklichkeit. In einer ganz ähnlichen Situation befindet sich der Apostel Paulus, als er diesen Brief an die Gemeinde in Korinth schreibt. Seine Autorität in Korinth ist angefochten. Die Gemeinde wurde gegen ihn aufgewiegelt. Das ist der konkrete Hintergrund. Seine Gegner, die seine apostolische Autorität anfechten, prahlen ihrerseits zur Untermauerung ihrer geistlichen Autorität mit Offenbarungen, Wundern, Heilungen, Prophetien, Visionen und anderen spektakulären Erfahrungen. Wir sehen am Wort Gottes an der Reaktion des Paulus auf diese Art und Weise, das ist nicht der geistliche Weg. Auch Paulus hatte großartige Erfahrungen. Schon 14 Jahre zuvor, sagt er. Aber liebe Geschwister, was heißt das? Es heißt, dass er 14 Jahre darüber geschwiegen hat. Kein Sterbenswörtchen darüber gesagt. Und Paulus hätte gerne weitergeschwiegen darüber, über diese großartigen Erfahrungen bis an sein Lebensende. Und auch jetzt, als er nun endlich doch davon schreibt, merkt man ihm die Zurückhaltung und mehr noch den Widerwillen an, dies tun zu müssen. Deshalb habe ich auch dazu gesagt, wenn er sagt, Vers 6, wenn ich mich rühmen wollte, wäre es nicht töricht. Wir dürfen es nicht in unserem Sinne verstehen, dieses töricht, sondern im Sinne eben wie gesagt nicht im Sinne von unwahr, durchaus töricht, denn er sagt Vers 11, ich bin ein Narr geworden. Es ist durchaus töricht, sich dieser Dinge zu rühmen. Ich bin ein Narr geworden über dem Rühmen. Und dazu habt ihr mich gezwungen. Elb Schlachter sagt an dieser Stelle auch wieder töricht, ich bin töricht geworden mit meinem Rühmen. Aber weil er die Gemeinde in Korinth nicht kampflos den Verführern überlassen will, muss er sich ein Stück weit auf ihr Niveau hinabbegeben. Wer die beiden Kapitel 11 und 12 liest, kann feststellen, wie oft Paulus diese Ebene der Auseinandersetzung als zutiefst fleischlich und ungeistlich verurteilt. Und trotzdem, wenn er schon dabei ist, dann will er es auch richtig machen. Und dann rühmt er sich als erstes, das ist Kapitel 11, die Verse 16 bis 33, seines Einsatzes für Christus, seiner Leiden und Verfolgungen. Und dann legt er noch eine Schippe drauf, ab Vers Kapitel 12 dann. Er kommt auf das Gebiet, das auf die Korinther am meisten Eindruck macht, zu seinen Gesichten und Offenbarungen. Wir stellen es ja immer wieder fest, wenn wir zu den Korintherbriefen kommen, die Korinther sind ja die Supercharismatiker. Und mit diesem Thema begibt sich Paulus jetzt auf ihr ureigenstes Gebiet. Er hat nicht nur fürs Evangelium gearbeitet und gelitten, wie kaum ein anderer. Er hat auch selbst gewaltige, in Anführungszeichen charismatische, außergewöhnliche Erlebnisse. Da braucht er sich vor den Überaposteln in Korinth nicht zu verstecken, ganz im Gegenteil. So gewaltig sind diese Erlebnisse, dass Gott ihn durch einen Pfahl im Fleisch vor geistlichem Hochmut schützen muss. Und damit leitet Paulus dann über auf Kapitel 12, das Prahlen nützt nichts. Eigentlich so müssten wir übersetzen, rühmen im Sinne von angeben, prahlen wäre eigentlich die noch aussagekräftigere Wiedergabe. Das Prahlen nützt nichts. Ich sehe in dieser Äußerung des Paulus einen erheblichen Sarkasmus, einen beißenden, zugleich aber auch wehmütigen Spott. Einen beißenden Spott über seine Gegner, die dieses unselige, unnütze Prahlen angefangen haben. Und jetzt ist so eine verfahrene Situation in Korinth entstanden, die den Paulus nötigt, sich auf diese ungeistliche Ebene des Rühmens, des Prahlens hinabzubegeben, damit auch ein wehmütiger Spott des Paulus über sich selbst und sein Prahlen, zu dem er jetzt genötigt ist. Und er sagt damit, diese Ebene der Auseinandersetzung taugt geistlich rein gar nichts, aber ihr sollt nicht meinen, ich meide diese Ebene deshalb, weil ich selber da nichts vorzuweisen hätte. Und dann begibt er sich eben doch mal ganz kurz auf dieses Gebiet. Er meidet dann dieses Gebiet nicht mehr völlig, aber wir sehen, er packt es mit ganz, ganz spitzen Fingern, gewissermaßen noch nicht mal selber mit seinen Fingern, eher mit der Kneifzange an. Ich kenne einen Menschen. Er redet von sich in der dritten Person. Er geht quasi ein Stück weit auf Distanz, nicht zu den Erlebnissen, aber auf Distanz, sich dieser Erlebnisse selbst zu rühmen. Er maßt sich auch nicht an, genau zu wissen, wie das damals war. Ist er im Leib gewesen, so weiß ich es nicht. Ist er außer Leib gewesen, weiß ich es auch nicht. Der Herr weiß es. Wir haben im Gegensatz dazu ja viele, die im Blick auf ihre außergewöhnlichen geistlichen Erlebnisse und Eindrücke mit so einer großen, breiten Gewissheit auftreten. Aber liebe Geschwister, wir betreten beim Thema übernatürliche Ereignisse ein Gebiet, das sich naturgemäß einer objektiven Überprüfbarkeit in aller Regel entzieht. Und es ist deshalb auf diesem Gebiet sehr viel Vorsicht und es sind sehr leise Töne geboten. Paulus nennt auch keinerlei Details, nur das Erlebnis als solches. Er war entrückt bis zum dritten Himmel. Keine Beschreibung dieses dritten Himmels, keine Einzelheiten, was er da gesehen hat. Er wurde ins Paradies entrückt, ob das jetzt nochmal eine Beschreibung desselben Erlebnisses oder ob es vielleicht nochmal ein zweites war. Auch das Einzige, was er darüber berichtet, ich hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagt, die der Mensch nicht sagen darf. Totale Zurückhaltung. Wir halten eine dreifache Beobachtung fest. Es gibt diese Erlebnisse, vom Geist Gottes gewirkt. Es ist falsch, pauschal, grundsätzlich überall, wo etwas Übernatürliches geschieht, eine Heilung, ein Wunder, zu sagen Schwärmerei, geistliche Überspanntheit oder gar dämonisch. Es gibt auch bis zum heutigen Tag übernatürliche Erlebnisse, Wunder Gottes. Was wäre unser Leben, was wäre unsere Gemeinde ohne die Wunder Gottes? Aber zweitens, keusche Zurückhaltung, demütiges Schweigen darüber sind die biblische Regel. Alle breiten Ausmalungen und marktschreierischen Berufungen auf solche Erlebnisse zeigen eine fleischliche und keine geistliche Gesinnung. Und wir sehen drittens, diese besonderen Erlebnisse sind kein Thema der Verkündigung, auch ganz interessant. Sie sind kein Thema der Verkündigung. Warum, kommen wir nachher noch gleich drauf. Wir halten noch mal fest, Paulus hat 14 Jahre lang kein Sterbenswörtchen über diese Erlebnisse gesagt. 14 Jahre lang. Und auch jetzt tut er es nur, weil die Umstände ihn dazu nötigen. Und er tut es in äußerster Knappheit mit unüberhörbarem Missmut. Für Paulus zählt etwas ganz anderes. Vers 6. Da betont er, worauf es wirklich ankommt. Niemand soll mehr von ihm halten, als er an mir sieht oder von mir hört. Und da merken wir auch nochmal den Unterschied. Solche außergewöhnlichen Erfahrungen geschehen sehr häufig in der Regel im subjektiven, persönlichen Bereich. Da kann einer kommen und sagen, ich habe das und das erlebt. Ich habe die und die Prophetie und Offenbarung gehabt. Der Herr hat mir gezeigt. Wer von uns will es denn überprüfen? Es gibt keine objektivbaren Kriterien. Und deshalb sagt der Paulus, niemand soll mehr von mir halten, als das, was er an mir selber objektiv durch ein eigenes persönliches Urteil überprüfen kann, was er an mir sieht, was er von mir hört. Damit wir eben nicht irgendwelchen Zeugnissen glauben müssen, die ein Mensch von sich abgibt, die stimmen können oder auch nicht, sondern wirklich eben uns als Augen und Ohrenzeugen ein eigenes Urteil aus erster Hand bilden können. Und da liegen eben wirklich bleibende Maßstäbe für die Gemeinde, wie sie mit besonderen Erfahrungen und Erlebnissen umzugehen hat. Nicht außergewöhnliche Erfahrungen sind Maßstab für geistliche Vollmacht und Autorität, sondern das sichtbare Leben und die hörbare Verkündigung eines Menschen. Ob das dem Wort Gottes entspricht und vom Geist Gottes geprägt ist. Martin Luther stellte einmal ganz nüchtern dazu fest, jede Lehre, wir können sagen auch jedes Leben, die nicht mit der Schrift vereinbar ist, ist abzulehnen. Und sollte es jeden Tag Wunder schneien. Und sollte es jeden Tag Wunder schneien. Also da mag einer auftreten und noch so viel Zeichen und Wunder tun, die wir vielleicht sogar selber sehen, wenn die Lehre nicht stimmt. Weg damit. Ja? Wunder sind kein Ausweis göttlichen Handelns. Denn der Teufel kann auch Wunder tun. Nochmal, wir bestreiten nicht die Möglichkeit von Wundern. Das wäre ganz falsch. Wir würden unseren Herrn klein machen. Wir würden auch unser Vertrauen im Blick auf unser eigenes Leben, im Blick auf die Zukunft der Gemeinde durch viele Kämpfe und Anfechtungen und Gefahren und Widerstände hindurch ja schmälern. Wir hätten ja nur noch Grund zur Verzagtheit, wenn wir nicht an einen Gott glauben würden, der auch heute noch gewaltig eingreift und Wunder tut. Aber eben, wie gesagt, auch der Teufel kann Wunder tun. Und gerade am Ende der Zeit wird er diese Wunder in Vielzahl vollbringen. Da müssen wir uns deshalb, sagt uns die Bibel ganz klar, wir müssen uns da ganz warm anziehen, was dieses Thema betrifft. Und noch gefährlicher, liebe Geschwister, noch viel gefährlicher, selbst wenn diese Wunder in der Kraft Jesu und in seinem Namen getan sind, ist das kein Beweis, dass der Wundertäter selbst zu Jesus gehört. Wir denken an die letzten Worte der Bergpredigt, da sagt Jesus, viele, viele, er sagt nicht ein paar wenige, ein paar vereinzelte da und dort, er sagt, viele werden an jenem Tag zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen, ich habe euch nie gekannt. Ist ganz wichtig, liebe Geschwister, Jesus zweifelt nicht an, dass sie in seinem Namen all diese Taten getan haben. Denn in seinem Namen liegt die Kraft. Gibt auch einen schönen Chorus, in deinem Namen liegt die Kraft. Ja, so ist es. In seinem Namen liegt die Kraft. Und wenn dieser Name gebraucht wird, auch von Menschen, die nicht unbedingt zu ihm gehören, dann liegt in diesem Namen trotzdem Kraft. Aber sie haben nie zu ihm gehört. Nochmal, so wenig geistliche Beweiskraft haben Wunder, welcher Art auch immer. Beweiskraft hat das Wort, nicht das Wunder. Und das sollten wir vor Augen haben, auch in den vor uns liegenden Tagen des Antichristen. Paulus redet also von seinen besonderen geistlichen Erfahrungen nur, weil die höchste Not ihn drängt. Er sieht, wie die Gemeinde in Korinth nicht nur ihm, der sie gegründet hat, aus den Händen gleitet. Er sieht, wie sie sich auch ihrem Herrn Jesus Christus, ihrem Heiland und Erlöser, aus den Händen windet. Im Kapitel vorher, 11, Vers 3, hat er das angesprochen. Er spricht sehr deutlich, sehr drastisch. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Sinne verderbt und abgewandt werden von der Einfalt gegen Christus. Liebe Geschwister, dieser Vergleich mit dem Sündenfall im Garten Eden, der ist schon drastisch. Also ich weiß nicht, ob man das noch steigern kann geistlich. Paulus sagt ganz deutlich, in eurer Gemeinde sind dieselben Verführer am Werk oder derselbe Verführer. Letztlich ist er immer nur einer, der auch Eva zu Fall brachte in Gestalt der Schlange. Nicht mehr der Geist Gottes ist in Korinth vorrangig am Werk, sondern die verführerische Macht Satans. Woran erkennt Paulus das? Vers 4, Kapitel 11 zählt das auf. Ihr bekommt einen anderen Jesus gepredigt, ihr habt einen anderen Geist empfangen, ihr hört ein anderes Evangelium. Diesen anderen Geist charakterisiert er nachher gleich noch, das sehen wir dann. Und er sagt, und das ist das Schlimmste, ihr ertragt das alles wohl. Ist ja immer das Schlimme, wenn Menschen irgendwelchen Verführern, Proleten, Polemikern, Diffamierern hinterherlaufen und sie merken nichts. Ihr ertragt das alles wohl. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen, denn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Bin vor Jahren, da hatten wir einen Prediger hier, der hat auch darüber gepredigt. Und manches kriegt man ja, wenn man selber als Hörer da sitzt, nochmal ganz anders auch mit auf der andere Ebene. Bin da richtig zusammengezuckt. Meine Schafe hören meine Stimme, die ist ihnen bekannt. Johannes 10, 4. Und er fährt dort fort in Vers 5. Einem Fremden werden sie nicht nachfolgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, also davonlaufen, so schnell ihre Füße sie tragen, denn sie kennen die Stimme des Fremden nicht. Was aber, wenn den Schafen die Stimme des Fremden vertraut in den Ohren klingt und sie deshalb der Stimme des Verführers gerne und willig folgen? Dann haben sie bereits den falschen Geist, der ihnen die Stimme des Verführers in ihrem Herzen vertraut klingen lässt. Hochdramatisch. Und Paulus redet dann von diesen Verführern ungeheuer hart. Schon in Vers 5, Kapitel 11, also im Kapitel vorher, nennt er sie Überapostel. Eigentlich wörtlich müsste man es wiedergeben, über ganze Apostel. Der griechische Begriff ist zusammengesetzt aus Hyper, über etwas hinaus, mit Akkusativ des Übertreffens und Lian, gleich ganz. Ein ganzer Apostel ist ja eigentlich schon das Optimale, der Superlativ. Manche Dinge kann man zwar steigern, fragt zum Beispiel der Lehrer die Schüler, was ist flüssiger als Gas? Meldet sich Hänschen, Hausaufgaben, die sind überflüssig. Manches kann man steigern, ganz kann man nicht steigern. Diese Superapostel in Korinth halten sich für noch gänzer. Das will Paulus damit sagen. Ja? Hyperdian, überganz. Sie halten sich für größer, bedeutender, geistlicher, gesegneter als die Apostel, die der Herr selbst berufen hat. Und Paulus tritt ihnen hart entgegen. Kapitel vorher, 2. Korinther 11, 13. Solche sind Pseudo-Apostel. Wir wissen, überall, wo in der Bibel das Wort Pseudo vorkommt, geht es um Satan, den Pseustes, den Täuscher, den Lügner, den Verdreher von Anbeginn. Pseudo-Apostel. Hinterhältige. Das griechische Wort spricht von der Heimtücke, vom Hinterhalt. Arbeiter. Hinterhältige. Ob die Verleumder des Apostels Paulus auch so weit gegangen sind und anonyme Briefe in Korinth verschickt haben, um Paulus zu diffamieren. Der griechische Begriff beschreibt jedenfalls Heimtücke und Hinterlist, also das Treiben im Verborgenen. So gehen ja auch seit Wochen bei Gemeindegliedern, Geschwistern und mindestens bei einem Gastprediger der EFK Riedlingen anonyme Schreiben ein, um die Gemeinde zu diffamieren, gegen sie aufzuwiegeln, Gastprediger vom Dienst in unserer Gemeinde abzuhalten. Und liebe Geschwister, man halte sich jetzt fest, unsere Stühle haben keine Seitenlehnen und fallen nicht runter. Angeblich durch ein Leak, ich zitiere jetzt wörtlich aus so einem anonymen Schreiben, das gerade vermehrt in den letzten Tagen rumging, ein Leak, einen unglücklichen Versprecher, wörtliches Zitat, so wird berichtet, also nicht durch WikiLeaks, sondern durch ein Riedli-Leaks, sei gestanden und herausgekommen, dass Gerichte in Mehrzahl bestochen und Richter ebenfalls in Mehrzahl eingekauft worden seien. Als ich das gelesen habe, ist mir auf einmal auch klar geworden, warum da längere Zeit im Büro so viele schwarze Koffer rumstanden. Liebe Geschwister, so nervig es einerseits ist, sich nun seit mittlerweile fast 9 Monaten mit derartigem Müll immer wieder beschäftigen zu müssen, muss ich doch sagen, bin ich andererseits speziell für dieses anonyme Schreiben dankbar. Denn es offenbart eindeutig, wie es um den Wahrheitsgehalt der verschiedenen Verleumdungs-, Diffamierungs- und Hetzschreiben gegen unsere Gemeinde bestellt ist, die seit Monaten zunächst namentlich unterzeichnet und mittlerweile anonym verschickt werden. Und es zeigt, wie die aggressive Feindseligkeit, destruktive, zerstörerische Feindseligkeit dieser Menschen gegen unsere Gemeinde immer deutlicher psychopathologische Züge annimmt. Wer allen Ernstes behaupten will, ausgerechnet die EFK Riedlingen, die ja bekanntermaßen ein besonders enges, vertrautes Verhältnis zu bestimmten Einrichtungen unseres Staates hat, ausgerechnet diese Gemeinde habe Gerichte bestochen und im großen Stil Richter eingekauft, über dessen Geisteszustand und noch mehr über dessen geistlichen Zustand herrscht wohl nicht mehr allzu viel Unklarheit. Kommen wir damit wieder zurück zu Paulus. Also er hat festgestellt, es sind Pseudo-Apostel. Ihr Wesen ist die Täuschung. Sie sind heimtückisch, hinterlistig, arbeiten im Verborgenen. Nächstes, er sagt, sie verstellen sich. Also es geht immer um den gleichen Grundtenor. Das Verstellen, das Vorgeben von etwas, was nicht stimmt, Verdrehen von Tatsachen und so weiter. Verwandeln heißt es eigentlich, sich als Apostel Christi. Denselben Begriff verwendet Paulus positiv, Philipper 3, Vers 21, im Blick auf den Herrn, der unseren Leib der Nichtigkeit verwandeln wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Ich denke, da ist auch eine inhaltliche Entsprechung dann zu diesem und dem anderen Kapitel, Philipper 3, 21 und hier, diese Überapostel geben eine göttliche Herrlichkeit und Heiligkeit vor, die sie in Wahrheit nicht haben. Sie sind Wölfe im Schafspelz. Vers 13, Schlachter gibt die Aussage auch wieder, die sich als Apostel des Christus verkleiden. So kann man dieses Wort verwandeln, verstellen, auch übersetzen. Verkleiden, eben im Schafspelz tarnen. Und Paulus setzt noch eins drauf in Vers 14. Das ist kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Den ungeheuren Vorwurf, den er damit andeutet, führt er im nächsten Satz ausdrücklich aus Vers 15. Darum ist's auch nichts Besonderes, wenn sich seine Diener verstellen. Wieder der gleiche Begriff. Als Diener der Gerechtigkeit, während sie doch in Wahrheit Diener der Lüge sind. Interessant, 3-mal verwendet Paulus diesen gleichen Begriff für verstellen, verdrehen, täuschen. Das Merkmal der Täuschung haben sie von ihrem Herrn gelernt, eben Satan, der ein Meister der Täuschung und Hinterlist ist. Paulus formuliert also die maximale Ungeheuerlichkeit: Diejenigen, denen ihr folgt, sind nicht nur keine so großen Apostel des Herrn, wie sie vorgeben, sie sind Apostel Satans, trotz all ihrer frommen Sprüche, nicht mehr und nicht weniger, sagt er. Nicht in den großen geistlichen Erlebnissen, deren Quellen oft sehr trübe sind, zeigt sich echtes Christsein, echte geistliche Autorität, sondern, jetzt dreht Paulus den Spieß um, in der Tiefe, im Leiden, in der Schwachheit. Nicht in triumphalen geistlichen Auftritten erweist sich die Gegenwart Gottes, sondern in unserer Schwachheit. Gottes Kraft in Schwachheit ist ja unser eigentliches Thema. Dem weltlichen Denken, wir haben gerade die Verkehrung dieser geistlichen Richtung, der geistlichen Wahrheit erlebt, die Paulus zurückweist. Jetzt kommen wir positiv dazu. Gottes Kraft in Schwachheit. Dem weltlichen Denken ist eine derartige Vorstellung zutiefst fremd. Kraft äußert sich doch in kraftvollen, spektakulären Ereignissen. So denken wir, menschlich. Und damit sind wir bei Vers 9, in dem der Text gipfelt, auf den alles hinführt, in dem alles seine rechte Zuordnung findet. Und er hat zu mir gesagt, nämlich der Herr zu Paulus: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, so hat es Luther einst wiedergegeben. Im Urtext ist die Aussage, schon der erste Satz, eigentlich noch viel mächtiger. Genug für dich ist meine Gnade. Die Elberfelder kommt recht nah ran und sagt: Meine Gnade genügt dir. Aber der Urtext ist sprachlich noch ein Ticken stärker und stellt das Genug ganz an den Anfang des Satzes. Genug für dich ist meine Gnade. Das Genug hat die entscheidende Bedeutung in diesem Satz. Genug. Mehr gibt's nicht. Mehr brauchst du nicht. Mehr kannst du nicht haben. Das ist ja der Hammer der Sache. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und auch hier, da hat jetzt die Schlachter nachgebessert gegenüber Luther. Meine Kraft wird, wie hat Schlachter gesagt, in der Schwachheit vollkommen. Eine Möglichkeit der Übersetzung, oder vollendet. Im griechischen Begriff für vollkommen und vollendet steckt Begriff für Ziel, das Telos. Also das, wird das Ziel erreicht, dann ist etwas vollkommen, dann ist etwas vollendet, wenn es sein Ziel erreicht hat. Meine Kraft erreicht in den Schwachen ihr Ziel, kommt in ihnen vollkommen zum Ausdruck, auf maximale Weise. Gerade da, wo wir schwach sind, liebe Geschwister, wird Gott seine Kraft in uns und durch uns zur Vollendung bringen. Die Kraft Gottes lässt sich durch unsere Schwachheit nicht aufhalten. Durch unsere Schwachheit sind der Kraft Gottes keine Grenzen gesetzt, im Gegenteil. Und deshalb lässt Gott unsere Schwachheiten nicht nur zu, das wirft ein ganz anderes geistliches Licht auf unsere Schwachheiten. Er kann sie geradezu schaffen, damit seine Kraft sichtbar vollendet, was eine andere Kraft gar nicht vermocht hätte. Wir erleben es ja auch in unserem Leben. Ich denke auch immer wieder im Leben der Gemeinde, dass es der Herr zulässt und zumindest indirekt, denke ich, immer wieder auch aktiv herbeiführt, dass uns gewissermaßen die Füße weggeschlagen werden, dass wir immer wieder in Turbulenzen geraten, die uns äußerlich schwächen, damit er mit seiner Kraft umso deutlicher zum Wirken kommen kann. Genug für dich ist meine Gnade. Paulus sagt, das hat ihm der Herr gesagt, im Griechischen perfekt, im Sinne von einer abgeschlossenen Handlung, ein für alle Mal versichert, könnte man es auch wiedergeben. Das hat mir der Herr ein für alle Mal versichert. Und in diesem Wissen trägt Paulus den Pfahl im Fleisch, was immer das auch sein mag, nicht nur ergeben oder auch resigniert als das, was nun einmal sein schweres Los ist. Er trägt es auch nicht mit einem heimlichen Jammern und Selbstmitleid, vielleicht sogar mit einem versteckten Anklagen gegen seinen Herrn. Nein, er sagt, er rühmt sich am allerliebsten seiner Schwachheit. Paulus muss nicht die Zähne zusammenbeißen, er ist guten Muts, wörtlich heißt es, ich habe Lust, Wohlgefallen an meinen Schwachheiten. Wie kann die eigene Schwachheit zur Lust, zum Wohlgefallen werden? Nur im Wissen um Gottes Kraft. Nur im Wissen, der Herr ist's, der alles tut. Auf den Herrn können wir uns in jeder Hinsicht verlassen. Aber liebe Geschwister, Hand aufs Herz, das Kreuz ist doch auch mit uns, auch mit mir. Wir verlassen uns oft erst dann von ganzem Herzen auf den Herrn, wenn wir von allen anderen ganz und gar verlassen sind. Von allen eigenen Kräften und Möglichkeiten, von allen Freunden und Brüdern, die uns helfen könnten. Erst wenn wir ganz schwach, ohnmächtig und hilflos geworden sind, kommen eine wirklich tiefe Sehnsucht und ein Wissen um die völlige Abhängigkeit von Gottes Wirken und Kraft in uns auf. Eigentlich möchten wir vor allem selber stark sein. Einen starken Glauben haben, starke und tapfere Glaubenshelden und Jesus-Nachfolger sein. Aber da macht Gott nicht mit. Er macht nicht uns stark, er lässt uns klein, schwach, bedeutungslos und wirkt gerade so vollmächtig durch uns. Der schwäbische Erweckungsprediger Ludwig Hofacker hat ja Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt, 1798 bis 1828, schon lange her, sagte in einer Predigt über dieses Wort: Gerade denen, die arm sind und elend und in sich verzagen und alle Hoffnung aufgeben, dass noch etwas anders werden könne aus ihnen zum Lob der herrlichen Gnade Gottes. Gerade denen gilt das Wort der ewigen Liebe: Lass dir an meiner Gnade genügen. Und deshalb ruft Hofacker seine Hörer auf: Blicke weg von Würdigkeit oder Unwürdigkeit und schaue an die freie Gnade, die sich an den unwürdigsten und elendesten, an den ärmsten und sündigsten offenbaren und verherrlichen will. Dies lass dir einen starken Trost sein, dies halte dem Satan entgegen, wenn er dich plagt und mit Fäusten schlägt. Und schließ diesen Gedanken ab: Spricht dein Herz gleich lauter Nein, sein Wort lass gewisser sein. Also hören wir nicht auf das, was der Teufel uns auch durch die Einflüsterungen unseres Herzens immer wieder versucht nahezubringen, sondern lassen wir uns von dem beeindrucken, was Gott selber uns in seinem Wort sagt. Spricht dein Herz gleich lauter Nein, sein Wort lass gewisser sein. Oft, liebe Geschwister, bedeutet es einen äußersten und letzten Glaubensschritt, alles Gott zu überlassen, alles von seiner Gnade zu erwarten. Das können die ganz praktischen Fragen des Alters sein: Wie lange können wir unseren Haushalt noch aufrechterhalten? Welche gravierenden Änderungen stehen bevor, wenn es mit der Frau weiter abgeht oder der Mann sich nicht mehr erholt? Auch in diesen Bedrohungen gilt die Verheißung: Gottes Kraft kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung. Er lässt uns nicht allein. Uns geht ja nicht nur um Fragen des Alters. Die Fragen und Bedrohungen, wir haben es eingangs schon kurz angedacht, sind ja in jedem Lebensabschnitt, in jeder beruflichen, familiären, geistlichen und gemeindlichen Situation immer wieder da und in unserer ganzen Gesellschaft zunehmend. In alledem gilt: Gottes Kraft kommt in unserer Schwachheit zur Vollendung. Gerade dort, wo wir nichts mehr, absolut und rein gar nichts mehr vermögen, will Gott seine Kraft in besonderer Weise zur Entfaltung bringen. Und darauf dürfen wir auch in Zukunft felsenfest, getrost und zuversichtlich vertrauen. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir auch in diesen Tagen, in diesen Wahrheiten zur Gewissheit sein dürfen. Christus wird siegen, was immer geschieht. Wir erleben, wie die Mächte der Finsternis sich immer herrischer aufführen, wie sie immer totalitärere, diktatorischere Züge offenbaren, in einer Art und Weise, wie wir dies in unserem Land nicht mehr oder kaum mehr für möglich gehalten hätten, Herr. Und wir sehen, wie diese Entwicklungen von bestimmten Kräften weltweit versucht werden durchzusetzen. Aber wir wissen, der Sieger wird am Ende nicht die Macht des Bösen sein, ganz egal, wie sie sich hier auch noch entfalten mag, du hast das letzte Wort und du wirst als der Sieger über alledem triumphieren. Und wir gehen deshalb auch durch all diese Finsternisse und Wirrnisse dieser Zeit dem Sieg entgegen. Und in dieser Gewissheit lass uns immer zuversichtlich und auch fröhlich sein, Herr, auch wenn die äußeren Umstände nicht immer zum Fröhlichsein sind. Aber wenn wir auf dich blicken, dann schon, Herr. Und da gib du uns Kraft und wir befehlen dir auch nochmal die Kranken, die Einsamen, die Müden, die Niedergeschlagenen an, Herr, die zum Teil doch wirklich so schwach sind, dass sie kaum auf die Beine kommen und mancher auch an der Seele so verzagt ist, dass sich die Seele kaum noch aufrabbeln kann, aber rühre du an mit deiner Kraft, bring du wieder zurecht, rüste du wieder zu. Und wir wollen dich auch bitten, dass du auch weiterhin segnend, bewahrend deine Kraft, deine Hände um unsere Gemeinde hältst, sie vor allen Angriffen der Finsternis behütest und bewahrst, auch alle Angriffe, egal wie niederträchtig sie auch sein mögen, in reinen Segen verwandelst. Und dass du uns auch heute wieder zugesagt hast, wir müssen nicht stark sein, weder wir selber als Christen noch wir als Gemeinde. Es genügt vollauf, dass du selber, der Allmächtige, in unserer Mitte bist. Genug ist uns deine Gnade, das lass uns mit nach Hause nehmen, mehr brauchen wir nicht, mehr gibt's nicht. Und wir dürfen es in dir haben, wenn du unser Herr und Heiland bist. Und da wollen wir dich auch weiter für unser Volk und Vaterland bitten, Herr. Du siehst die Proteste, die sich da mehren, weil immer mehr Menschen mit der Politik dieser Regierung unzufrieden sind, die auch unser Land voll Karacho an die Wand fährt, Herr. Wir wollen dich aber bitten, dass diese Proteste besonnen, ruhig, gemäßigt ablaufen, durchaus kraftvoll, durchaus zielorientiert, aber dass diese Protestierenden sich doch so weit als möglich auch von dir und deiner Weisheit leiten lassen. Denn ohne dich, Herr, kommt nichts Vernünftiges zustande, das wissen wir. Und deshalb wollen wir dich vor allem auch bitten, dass die Menschen sich wieder dir zuwenden. Nur dann kann ein wirklich fundamentaler, positiver, gesegneter Neuanfang auch in unserem Volk geschehen. Menschlich betrachtet scheint das kaum möglich, Herr, aber bei dir ist kein Ding unmöglich. Und das wollen wir dich auch für die verblendeten und verirrten Geister bitten, die nun meinen, unsere Gemeinde mit immer absurder werdenden Beschuldigungen diffamieren zu müssen. Auch da gilt, Herr, menschlich gesprochen ist Hopfen und Malz bei solchen Leuten verloren. Aber das muss noch nicht sein, dass du das letzte Wort über ihnen gesprochen hast. Du kannst sie vielleicht doch, wenn du willst, kannst du sie auch noch umwenden. Aber wir wissen auch, dass du die Menschen nicht zwingst. Wenn ein Mensch entschlossen ist, in seinem Leben im Bösen, in der Lüge, in der Täuschung zu verharren, dann lässt du ihn unter Umständen auch in sein eigenes Verderben rennen. Erbarme du dich, Herr, wo du dich noch erbarmen kannst und willst. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.